Das war Polnisch. Nicht, wahrscheinlich.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Hallo Fabienne.
Hallo ihr da draußen. Willkommen zu unserer neuen Stunde Bücherkunde.
Oh Gott.
Wir sprechen heute über einen Roman von Olga Tokarczuk, einer polnischen Schriftstellerin. Mhm. Ich sag ganz kurz was über sie. Man muss wahrscheinlich gerade gar nicht mehr so viel über sie sagen, weil sie ja durch die Verleihung des Literaturnobelpreises den meisten Leuten mittlerweile ein Begriff ist. Nichtsdestotrotz, ganz kurz ein paar Worte zu ihr. 62 geboren und hat ihr Romandebüt bereits 1993. Also sie hat echt schon eine lange literarische Karriere hinter sich. Und als ich so ein bisschen recherchiert habe zu ihren Werken, bin ich drauf gekommen, dass sie schon so gern so in die epische Breite geht. Also es gibt kaum einen Text, der weniger als ein paar hundert Seiten hat. Sie steht so ein bisschen, habe ich das nachgelesen, für ein Polen, das, ist jetzt so ein Zitat, seine vielsprachige und multireligiöse Vergangenheit nicht vergessen machen will, sondern es eben wachhalten will und ist deshalb gegenwärtig in Polen natürlich eine kontroverse Figur. Mhm. Und wir haben uns für den Roman Taghaus Nachthaus entschieden.
Klang gut.
Ja, genau. So.
Klang gut.
Klang gut. Und uns hat eigentlich so die, genau, uns hat es beide angesprochen. Und ich glaube, es ist aber, wenn ich es so richtig verstanden habe, schon so relativ beispielhaft für ihre Art von Romanen und ihre Art zu schreiben. Und insofern, glaube ich, ganz, also relativ repräsentativ.
Aber mich hat eigentlich auch angesprochen, dass das in Schlesien spielt.
Ja, und zumal, aber das, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch drauf, Schlesien ja im Deutschen, in der deutschen Geschichte und im deutschen Imaginären auch so einen sehr eigentümlichen Stellenwert hat.
Ja,
so.
Genau. Und weil ich finde, dass das ein sehr schönes Buch geworden ist. In der Neuauflage vom Kamper Verlag. Also das gebe ich jetzt auch ganz ehrlich zu, aber Cover Porn is real.
Ja.
Und das hat mich einfach richtig abgeholt. At Kamper Verlag habt ihr schön gemacht.
Du stehst also auf Fahnen, ne?
Ja, ich stehe auf diesen Fahnenprint, aber ich stehe auch...
Und die Schrift ist auch wahnsinnig schön.
Und wie er so richtig tue, immer sagen, Haptik.
Ah,
die Haptik ist auch toll, weil das halt so ein bedruckter Hardcover-Umschlag ist. Also ich fand es auch einfach, es sah schön aus.
Genau, du hast es ja jetzt eigentlich schon gesagt, das ist die Wiederauflage ihres Romans, der bereits 1999 erschienen ist, also auch schon so ein bisschen länger her. Unter dem Titel, bitte nicht lachen, Dom... Czieni Domnoczni?
Das war Polnisch. Nicht, wahrscheinlich.
Und zwar beim Ruta Verlag. Und die deutsche Erstausgabe erschien dann eben schon 2001. Mhm. Und ich habe auch schon gesagt, übersetzt wurde der Text von Esther Kinski, die selbst Autorin und Übersetzerin ist. Und die für die Übersetzung dieses Romans einen Preis bekommen hat. Und zwar den Brücke-Übersetzerpreis.
Mhm.
So, sag so, vielleicht ganz kurz so ein bisschen was so über
das geht's Buch. Worum geht's denn eigentlich? Sag doch mal
Big
schnell.
Question.
Ja, sag doch mal Sätzen. Schnell einfach, worum es hier geht.
Also, ich würde sagen.
Ist nicht so leicht.
Ja, das ist nicht so leicht, aber ich finde es auch total interessant, weil es ja voll anknüpft an die beiden letzten Bücher, die wir gelesen
haben.
Also ich hätte fast so gesagt, Autumn meets the Argonauts. Auf eine ganz weirde Weise, auf mehreren Ebenen.
Schon,
so. Aber eben, also der Grund, warum es natürlich sehr schwierig auszumachen ist, weil es wieder so eine fragmentarische Form hat. Ich habe irgendwo gelesen, es ist ein Roman ohne Handlung.
Habe ich auch gemerkt.
Ja. Aber also für mich, sage ich mal, und was ja oft in den, also im Klappentext und oft in den Beschreibungen auch oder in den Rezensionen auch vorkommt, ich glaube, so eine doch zentrale, der zentrale Erzählstrang oder die Erzählgegenwart ist so unsere Zeit, also so wahrscheinlich späte 90er Jahre.
Ja.
Also es ist interessant, das Internet kommt nämlich
Party
vor.
Party like it's 1999.
Genau. And they did. Ich glaube, an einem Punkt kommt sogar die Sonnenfinsternis vor.
Echt?
Ja, ja. Und ich würde sagen, die Geschichte die in dieser Erzählgegenwart spielt, ist vor allen Dingen, also es ist eine Ich-Erzählerin, die nicht namentlich genannt wird, die in einem Haus in Niederschlesien wohnt, also an der Nähe zur tschechischen Grenze, in der Nähe der Stadt Nova Ruda. Ein Teil der Erzählung oder der Kapitel spielt dann eben in dieser Erzählgegenwart dieser Ich-Erzählerin, die alles Mögliche macht, die da Sommer, Herbst, Winter und so weiter verbringt.
Nein, und oder? Im Winter ist sie doch nicht
da. Ja, stimmt, im Winter fährt sie weg, aber das erfährt man erst am Schluss, na, dass sie im Winter nicht da ist oder im November, am 1. November fährt sie dann weg. Ja. Aber in dieser Erzählgegenwart ganz zentral ist ihre Nachbarin, Martha, die Perückenmacherin ist. Das sind so die konstantesten beiden Figuren, die immer wieder auftauchen.
Ja. Und noch der R, oder?
Ja, genau, der Lebensgefährte, genau. Der Ich-Erzählerin.
Der
ja.
wirklich auch nur R-Punkt komischerweise genannt wird. Also ja. Man weiß nicht, ob das dann so ein ob das so eine Anonymisierung ist oder ob sie den vielleicht so nennt. Das
gibt's ja aber auch. Tatsächlich, also ich meine, ich weiß es nicht, aber ihr Lebensgefährte heißt mit Vornamen Roman, glaube ich, also auf alle Fälle etwas mit R.
Von Olga
Tokarczuk. Ja, von Olga Tokarczuk, ja. So. Also. Und sie lebt auch in Niederschlesien also.
Es geht schon ins Autobiografische rein, aber.
Aber eben, sag du.
Ich fand schon, dass man auch, dass die Ich-Erzählerin, also die wird ja nie genannt, wie die heißt, und man kriegt ja auch so gut wie keine Background-Infos zu ihr.
Ja.
Also man checkt irgendwie, die sind da in diesem, sie und der R haben irgendwie dieses Haus gekauft oder gemietet, das bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, und verbringen da wohl immer so ihre Sommer. Mhm. Sind aber ursprünglich nicht von dort, gell? Die kommen schon so ein bisschen aus Außenseiter dahin, in dieses Haus. Und das war's, finde ich, Geschichte von R und Erzählerin X.
Ja, und man erfährt ja über Martha auch wenig, außer dass sie Perückenmacherin ist. Oder
was
war.
Sie so sagt, was sie so von
und
sich
was
gibt.
Was sie so sagt und wie sie so lebt. Und es gibt dann schon so ein, zwei Momente, wo sie dann in anderen Geschichten so auftaucht. Aber es erzählt jetzt auch nicht ihre Geschichte so.
Nee, gar nicht.
Oder das ist halt eben die große Frage, nämlich, also jetzt haben wir ja drüber gesprochen, was so diese Hauptebene ist, aber es, was ja ein Großteil des Buches ausmacht, sind Geschichten aller möglicher anderen Menschen, die da halt auch vorkommen, aus unterschiedlichen Zeiten. Teilweise weiß man auch nicht, ist das jetzt fiktiv, ist das real, teilweise fängt es sehr realistisch an und kippt dann ins Fantastische. Und manchmal gibt es dann eben so seltsame Verbindungen, die sich auftun, aber es wird auch nie so richtig erklärt.
Es wird eigentlich nicht erklärt. Also vielleicht nochmal ein bisschen expliziter erklärt. Wir haben wieder ein Buch mit relativ kurzen Kapiteln. Gell? Also es gibt so 3, 4, die mal länger als 10 Seiten sind. Meistens sind es 2, 3, 4 Seiten lang. Manche eben. Ich habe schon, ehrlich gesagt, das erste Mal seit langem beim Lesen wirklich an meine literaturwissenschaftliche Einführungsveranstaltung denken müssen und mir so gedacht, wirklich auch mal klar machen müssen, was haben wir hier für eine Erzählsituation. Ne? Weil es ist schon, wir haben eben diese Ich-Erzählerin, aber die ist vielleicht, wenn man jetzt diese ganzen kleinen Kapitel nennt, wie viel Prozent? 20% oder so.
Ja,
Kapitel werden in der Ich... Genau, ein Viertel ungefähr werden von dieser Ich-Erzählerin in der Ich-Perspektive erzählt. In allen anderen Kapiteln hat man eigentlich eine Erzählung in der dritten Person.
Ja.
Und die Ich-Erzählerin kommt in diesen Geschichten auch nicht als Figur vor. Nee. Also das sind einfach total random andere Stories über irgendwelche anderen Leute.
Ja.
Aber ich habe auf jeden Fall am Anfang nicht gedacht, dass diese anderen einzelnen Stories Geschichten sind, die Ich-Erzählerin zusammengetragen hat oder gar erzählt hat. Hast du das so verstanden am Anfang?
Mm-mm.
Ich dachte, das ist einfach ein Sammelsurium an Stories, die man quasi zusammengebunden hat und ein Buch draus gemacht hat. Ganz am Ende, finde ich, stellt sich das dann mal raus, dass die Ich-Erzählerin diese Geschichte der Martha zum Beispiel erzählt. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Genau, also ganz am Ende stellt sich dann nämlich mal raus, wir sind in einer Geschichte gerade, da geht es um dieses Ehepaar, wo sie dann krank wird und so, da reden wir vielleicht nochmal drüber. Ja. Ist egal, auf jeden Fall sind wir in irgendeiner anderen Story, die in der dritten Person erzählt wird, über irgendwelche zwei random anderen Leute. Und dann kommt ein Absatz und dann steht hier, und was ist mit ihnen geschehen, fragte er unmittelbar vor der Mondfinsternis. Also da gehen wir jetzt raus aus dieser dritten Personenerzählung und sind dann anscheinend doch wieder bei der Ich-Erzählerin, die diese Geschichte gerade erzählt. Ja. Und erst dann habe ich mir gedacht, ach so,
soll das so sein?
Waren das vielleicht mündliche Geschichten,
die Martha erzählt?
Die Martha oder die Ich-Erzählerin erzählt hat oder die sie so vielleicht von anderen Leuten im Dorf, also sind das vielleicht alles mündliche Erzählungen, die sie in der Zeit irgendwie aufgesammelt hat und in dem Buch archiviert hat, aber also eigentlich sind es dann ja kleine Binnenerzählungen.
Ja, aber interessanterweise ist das, glaube ich, also die Stelle habe ich tatsächlich, also ich habe sie nicht überlesen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und ich, also auf 370 Seiten, dann irgendwann auf Seite 355 mal so eine Anzeige zu machen, da kann man halt auch davon von Fail sprechen oder so. Also weißt du, so, das ist halt echt so. Und ich fand aber auch, für mich hat sich gegen Ende, gab es so einige Sachen, also für mich hat es dann so fast so ein Gefühl von retrospektiv, habe ich dann nochmal verstanden, was dieses Buch eigentlich will. Weil am Ende kommt ja dann auch auf einmal Novaruda, eine Stadt der Friseure, der Läden mit gebrauchter Kleidung, der Männer mit Kohlenstaub und so weiter und so fort. Und dann steht hier so schlesische, preußische, tschechische, österreichisch, ungarische und polnische Stadt, Randstadt, Stadt der Menschen, die mit dem Vornamen aneinander denken, aber sich nur mit dem Nachnamen anreden, Stadt der Menschenlehre, Sonntag und Samstag und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir dann so, okay, also es ist ja wie so, eigentlich müsste das fast am Anfang stehen. Ja, so.
In der normalen, linearen Erzählungsstunde wäre das so ein typischer Eröffnungsparagraf eigentlich.
Und dann, weil dann wird auch die Geschichte des Begründers erzählt. Ja. So. Und ich musste dann halt so dran denken, an eben dieses, die Geschichte einer Region, Schlesien. Und das ist nun mal, wie man ja auch mitkriegt, so eine Region, die immer wieder unterschiedlich besetzt war, wo unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gelebt haben. Und das sind wie so diese ganzen Geschichten übereinander. Mhm, Und sie will das zwar erzählen, aber jetzt nicht sagen so, und ganz am Anfang waren dann da die Polen. Weil eigentlich auch diese Geschichte dann dieses Begründers, wo die dann eben so quasi, dass der polnische Begründer, glaube ich, sein soll. Und da wird dann aber erzählt, dass der in irgendeinem Baum so eine Klinge findet.
Dieser Messerschmied.
Ja, genau so. Und dann wird er am Ende seines Lebens mit dieser Klinge begraben. Und da war so eine Inschrift, die konnte er nie entziffern. Und dann entziffert es jemand für ihn und da steht da halt Solingen. Ja? Also eine Stadt in Deutschland ist so. Ja? Und so funktioniert dieses Buch, glaube ich. Also es ist immer so, wie so Schichten, die übereinander gelagert sind. Und immer, wenn man denkt, so, jetzt bin ich an der letzten Schicht angelangt, dann merkt man, okay, da gibt es noch eine drunter. Man fällt immer irgendwie so durch. Ja?
Aber ich fand es jetzt lustig in deiner Schilderung, wie hast du ja von so Schichten oder übereinander, also du beschreibst es ein bisschen wie so geologische Schichten eigentlich schon fast, die dann so abgetragen werden. Und lustigerweise habe ich nicht in der Vorstellung gedacht, aber ich weiß, was du meinst, weil das geht in die gleiche Richtung. Ich habe lustigerweise irgendwie, also ich musste immer an einen oder an eigentlich zwei bestimmte Romane denken, als ich dieses Buch gelesen habe. Und zwar aus meinem einzigen germanistischen Seminar ever.
Oh yes, let's hear it.
Shoutout an LMU Germanistik und an Wilhelm Meister. Und ich fand, das hat eben so manche Parallelen, also auch so diese Gestückeltheit und diese einzelnen Geschichten, die sich dann wieder zu einem Ganzen, wo wieder eine Person aus der einen Geschichte doch wieder, die scheinbar nicht miteinander verwoben sind, dann doch wieder wo auftaucht. Das, der Vergleich hinkt natürlich auch, es gibt natürlich auch sehr viele Unterschiede, aber irgendwie war das für mich vom Vibe so ähnlich.
Ja.
Aber was es vielleicht irgendwie, womit ich dann weiterarbeiten konnte, war diese Idee des Archivromans. Weil das sagt man immer zu Wilhelm Meister, ist der Archivroman, wo man auch sagt, eigentlich gibt es gar keinen Erzähler, sondern der Erzähler ist ein Redaktor, der ein Archiv hat und ansammelt und Geschichten ordnet und zusammentut. Und für mich war diese Erzählerin irgendwie eine Archivarin, zwar irgendwie ein bisschen eine schlechte, weil sie hätte das besser ordnen können. Also ein guter Archivar macht wahrscheinlich ein bisschen mehr da draus, irgendwie wie er das anordnet, aber ich finde, es hatte was von einem Archiv dieser Gegend zu dieser Zeit.
Ja.
So, und ich finde, man muss sich das irgendwie bildlich vorstellen, dieses Buch,
total.
Wie diese Geschichten da reingeraten sind. Und das eine war eben das Archiv, oder ich habe mir auch gedacht, irgendwie hat das auch sowas von so einer alten, verstaubten Box mit Fotos drin und die Oma greift da so wahllos rein und zieht ein Foto raus und sagt dann, das war der Onkel Heinz, das muss man wissen, da kurz davor hat sie da Heinz den Fuß gebrochen und so. Also so ist es ein bisschen. Und
dann, aber so sind auch die
Erzählungen, so Oma randomly irgendwie. Genau, aber ich fand halt lustig, dass wir beide offensichtlich ein Bild gebraucht haben, wie wir das Buch uns vorgestellt haben, wie es dazu kommt, dass es so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist.
Ja, also ich glaube, so der Begriff, der mir im Kopf rumgegangen ist eigentlich ganz ähnlich wie der dir im Kopf rumgegangen ist, nämlich der Archäologin.
Ah, ja.
Das ist ja bei Freud auch so, der beschreibt ja auch die Psychoanalyse als so eine Archäologie, wo man sich so durch die tiefen Schichten graben muss und dann versuchen muss, so diese einzelnen Objekte oder Funde, die man hat, wieder zu kontextualisieren. Und das ist mir da so, das war so, deswegen bin ich auf dieses Bild der Schichten gekommen, ne? Und weil eben diese Oberfläche, also die für mich oberste Schicht der Erzählgegenwart, ist eben wie nur so eine Schicht, die ist jetzt nicht wie bei Autumn so ganz klar der Hauptstrang.
Mhm,
ja, so. Also das ist einfach, ja. Und ich meine, ich kam natürlich auch insofern drauf, weil es ja ganz viel um Träume auch geht in der Erzählung. In der Erzählung sage ich schon im Roman.
Ja.
So. Also da kommen ja auch Träume immer wieder vor. Ja.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir über die Träume reden, weil das müssen wir, glaube ich, auch. Ich möchte eine Stelle vorlesen und die kommt öfter vor. Aber da steht dann einfach so, Fliegenpilztorte. 3 große frische Fliegenpilzhüte, 50 Gramm getrockneten Fliegenpilz, 2 Semmeln. 1 Becher Milch, 1 Handvoll Rosinen, 1 Zwiebel, 1 Strauß Petersilie, 1 Ei, 1 Eigelb, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer nach Geschmack. Und dann wird eben beschrieben, wie man diese Fliegenpilztorte backt. Das Verb backen war mir schon immer schon ein Dorn im Auge. Auf jeden Fall fand ich, ist es ja auffällig in dem Buch, aber auch wenn man ein bisschen über Olga Tokarczuk liest, dass der Pilz
eine sehr große Rolle spielt.
Eine große Rolle für sie spielt. Sie immer wieder, also in dem Buch explizit über Pilze spricht und dass sie auch übrigens privat gerne Pilze sammeln geht.
Mhm.
Dass das eigentlich eine Art Symbol ist. Und in einer Rezension habe ich dann auch gelesen, dass das Buch von der Struktur auch irgendwie rhizomatisch ist, wie so eine pilzwuchernde Pilzstruktur eigentlich auch ist.
Da habe ich auch noch dazu passend, weil natürlich die Pilzrezepte und auch Pilzgeschichten kommen da immer wieder vor.
Ja.
Sind so ganz wichtig in dem Buch, das merkt man sofort. Und es gibt auch so ein kleines Kapitelchen, das heißt einfach Pilzheit. Und es geht so, wenn ich kein Mensch wäre, wäre ich ein Pilz. Ein gleichgültiger, gefühlloser Pilz mit kalter, glatter Haut, fest und zart zugleich. Ich würde auf umgestürzten Bäumen wachsen, düster und unheilvoll und immer in völliger Stille, würde ich mit gespreizten Pilzfingern die Reste der Sonne aus ihnen saugen und so weiter und so fort. Also es ist so quasi die Pilzwerdung der Ich-Erzählerin.
Oder an einen Pilz.
Genau so. Oder an die Pilzheit.
Und es ist ja auch gerade am Ende, wenn es dann wieder Winter wird, nicht nur die Pilze, die so zum Essen da sind, sondern ja auch so der Schimmelpilz. Es wird ja dann auch so beschrieben, dass alles irgendwie diese Häuser, dass die alle so alt und irgendwie so morsch sind und so von Motten befallen und auch so dieses Schimmelige. Und ich finde, das kam schon, diese schimmrig-moderige Stimmung kam schon gut rüber, auch beim Lesen, so dass man irgendwie das Gefühl hatte, alles ist so ein bisschen und
feucht.
Man würde da erstmal mit einem Sakrotan reingehen, wenn man müsste. So.
Ja. Und es ist aber schon nochmal die Frage, weil eben diese Pilze kommen total oft vor. Sie kommen auch sehr oft, also es kommt. Jetzt hast du ja dieses Rezept vorgelesen, Fliegenpilztorte, also sie schreibt dann, glaube ich, an der Passage so, ja, Fliegenpilze haben so total die Bad Rap, aber man kann sie eigentlich super essen, so. Aber es kommen mehrmals Geschichten vor von Kindern oder, ich glaube, die eine Geschichte von Franz Frost, der Vorbesitzer, glaube ich, des Hauses ist, weil das ist so eine Geschichte, wo dann auch die Martha komischerweise auftaucht, aber nur so am Rande. Naja, und Franz Frost wird eben auch so eingeführt, das ist so ein Mann, der wohnt da mit seiner Frau und die wollen halt so gerne ein Kind, kriegen aber keins und dann träumt er davon, nee, dann hört er im Radio, dass ein neuer Planet entdeckt wurde und dann kriegt er so voll den Stress deswegen, ja, so, also dreht so ein bisschen ab, ja, so voll die Paranoia. Und dann träumt er die ganze Zeit davon, dass sein Kind, das ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht lebt, vergiftet mit Pilzen, dass das Pilze ist und vergift, also stirbt. Und dann stirbt das Kind tatsächlich, weil es aus Versehen Knollenblätterpilz ist. Also das, und das finde ich, also um jetzt so vielleicht von der Pilzheit zu nochmal was anderem so überzugehen, dieses Abdrehen ins so
absurde,
oder fantastische tatsächlich, ja, oder so diese Träume, die wahr werden können, die wie so Vorahnungen sind, also um so Wahrsagerei geht's ja auch total viel und man sieht dann halt aber auch so diesen Naja gut, jetzt mache ich mal einen Punkt, weil sonst ist es so, und dann sieht man noch, und dann sieht man noch, und dann sieht man noch. So.
Aber genau so ist das Buch.
Ja.
Und nee. Dann noch.
Ja, so. Ja.
Aber,
und dann noch 5 Fliegenpilze geschmort in der Buttersoße.
Ja, aber ich fand lustigerweise auch bei diesem ersten Fliegenpilz-Vorkommen, wo eben gesagt wird, hey, die sind doch A, voll schön und B, auch super lecker, hier das Rezept. Das war auch der Moment beim Lesen, wo ich als erstes geschnallt habe, aha, genau, wir haben hier sowas, du hast es jetzt fantastisch genannt, mhm. Ich habe schon auch überlegt, sind wir hier so in sowas Magical Realism drin? Mhm. Vielleicht nicht ganz, aber tatsächlich wurde das, also wenn man Olga Tokarczuk googelt, wird das öfter mal als Vergleichsfolie herbeigezogen. Also ist das so, wird hier Magie oder halt sowas Übernatürliches normalisiert? Ich finde, es ist nicht ganz der Fall, aber es ist eben schon, es gibt so diese fantastischen, also entweder es gibt die fantastischen Momente oder man wird eigentlich einfach ein bisschen angelogen von der Erzählerin.
Ja.
Also da war es halt für mich der Moment so, okay, das, was diese Ich-Erzählerin erzählt und auch was die Martha erzählt, das ist nicht alles so für bare Münze zu nehmen, weil hier offensichtlich, also da bin ich mir relativ sicher, dass man stirbt, wenn man Fliegenpilz isst.
But have you tried?
I have not. Aber da habe ich mir so gedacht, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob du da nicht liegst.
Du, ja. Olga, gell?
Ja.
Das kannst du
und so geht's ja dann mehrmals weiter. Also und am meisten oder am offensichtlichsten dann nochmal am Ende, wenn es dann darum geht, wie die Martha überwintert. Also irgendwie hat die Ich-Erzählerin ja immer schon so ein bisschen Verdacht, dass irgendwas auch komisch ist an der Martha. Sie traut ihr auch nicht so richtig und wie die eigentlich lebt und so. Und dann geht sie irgendwann mal in den Keller oder fragt die Martha, ob sie ihren Keller sehen darf. Und dann sieht sie ja, dass da so eine Holzbox steht, eigentlich so in so Sarggröße, mit so Bettzeug drin, wo die Martha halt anscheinend drin schläft. Und dann fragt sie, und dann liegen am Fußende dieses Sargs so ein Sack Kartoffeln. Und dann fragt sie die, hey, warum sind da die Kartoffeln? Dann sagt die Martha, dass die sind fürs Frühjahr. Und dann sagt ja die Ich-Erzählerin so, eigentlich sagen Leute oder eigentlich lagern Leute ja Kartoffeln ein für den Winter und nicht fürs Frühjahr. Und dann dämmert es der Erzählerin, aber auch dem Leser dadurch, dass die Martha wohl Winterschlaf hält.
Ja.
Und dann, wenn sie aufwacht, ist ja eben Frühjahr und dann hat sie Hunger und dann isst sie diese Kartoffeln. Und es wird dann auch noch mal ein bisschen weiter ausgeführt, dass die Martha eben jeden Winter, wenn dann auch die Ich-Erzählerin und der Mann nicht da sind, weil die sind ja im Winter wieder zurück, wo sie wohnen, wohl Winterschlaf macht. Und da merkt man jetzt auch so, okay, obviously noch nicht, geht das hier nicht so ganz mit
rechten Dingen zu.
Und ich weiß, an einer anderen Stelle gibt es ja auch zum Beispiel einen Typ, der ein Werwolf wird.
Ja, aber das ist, finde ich, auch, also das ist ja auch nochmal so eine abgedrehte Geschichte. Und ich bin mir ehrlich gesagt, da bin mir nicht so sicher, wie ich das finde. Also ja, weil, und zwar, also die Geschichte ist nämlich so, das ist die Geschichte von Ergo Sum, die erzählt wird. Und es fängt halt aber an, Ergo Sum ist in 1943 während des Krieges mit 5 anderen, oder sie sind zu 5 in so einer abgeschotteten Hütte.
Ja.
Im Winter wurden da irgendwie vergessen und trauen, also man nimmt an, es ist der Zweite Weltkrieg, bla bla bla. Und dann wird es so eine Kannibalismus-Szene. Also einer rennt dann raus und stirbt irgendwie und die haben halt nichts zu essen. Und irgendwann fangen sie halt an, den Typen zu essen. Und dann liest er in der Politeia, also im Staat von Platon, dass wer Menschenfleisch isst, zu einem Werwolf wird. Woraufhin er so
weiß, ach so, Ibims eins Werwolf.
Und dann wird er halt zum Werwolf. Und dann taucht er aber irgendwann später auch in der Erzählgegenwart nochmal, also so, das, um so eine Connection zu sagen. Aber, und also wo ich mir halt nicht sicher bin, ist dieses Verweben von etwas, ja eben märchenhaften, fantastischen, mystischen von Aberglauben mit historischen Ereignissen, die natürlich auch nicht irgendwelche historischen Ereignisse sind. Ja? Und da bin ich irgendwie, also einerseits wahrscheinlich könnte man es so, wie man es ja auch beim magischen Realismus, glaube ich, so macht, so essentialistisch lesen, so, ach ja, dieses märchenhafte, mystische Gemüt Schlesiens, also weißt du so, dass das irgendwie zu der Gegend dazugehört, ja, wie dieser ganze Mystizismus da, die ganze Religiosität und so weiter und so fort. Wenn man es aber nicht so lesen will, dann frage ich mich schon, was macht ihr eigentlich, wenn die historische Ereignisse, die natürlich auch extrem politisiert sind, mit so Aberglauben zusammenwebt. Und ich habe da keine Antwort drauf, das habe ich mich gefragt. Und das ist oft das Problem, dass ich mit so esoterischen Dings habe, wenn das halt auf so politisch-historische Fragen irgendwie so aufgepfropft wird. Ja, so, das finde ich immer so ein bisschen
Befremdlich?
Ja.
Ja, okay, interessant. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, weil ich hatte zu speziell jetzt dieser Episode eine ganz andere Reaktion. Ich fand die einfach saulangweilig. Also, ich für mich haben die
niemals habe ich eine langweiligere Werwolf-Geschichte gelesen.
Das muss man erstmal schaffen, eine Werwolf-Story langweilig zu machen. Weil ich irgendwie, also ich fand die Qualität, will ich jetzt nicht sagen, aber der Unterhaltungsfaktor oder die Unterhaltungsqualität dieser Episoden haben für mich stark geschwankt.
Ja,
manche habe ich total gefeiert und war auch wirklich, habe mich gefreut, wenn wieder eine anschließende Episode kam und es wieder um diese Person oder so ging. Und andere waren mir einfach echt Wurst.
Ja.
Und das war zum Beispiel die. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich das echt so ein bisschen ausgeblendet habe.
Da kommen wir jetzt vielleicht auf das zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Ja, also wenn man das als im deutschen Sprachraum sozialisierte Person liest, dann hat man natürlich Bilder im Kopf, gerade also zu Schlesien. Oder es gibt natürlich so eine sehr politisierte Debatte in Deutschland zu Schlesien. Ja, so, oder zu den Vertriebenen, unter Anführungszeichen. Ja. Ja, so. Und da fand ich eigentlich, dass sie immer wieder das ganz auf ganz interessante Weise bricht. Also so die Deutschen, die zurückkommen, das kommt auch relativ spät erst. Ja.
Peter Dieter.
Ja, Peter Dieter ist echt der Beste, mein Gott. So. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber ich finde zum Beispiel, also ich lese das jetzt vor als ein Gegen- oder als so eine Art und Weise, wie sie, ich sag mal, das Historische, die große Geschichte mit der kleinen Geschichte verwirbt und wo ich es finde, es hat mich überhaupt nicht gestört. Und ich fand, da hat sie was ganz Tolle, also so auf coole Weise die Erwartungen erstmal gebrochen. Also die Situation ist die, wir sind in der Erzählgegenwart bei der Ich-Erzählerin und da kommt halt so eine Nachbarin vorbei, die er dann auch später nie wieder auftaucht, aber die lustigerweise ganz viele Geschichten erzählt. Und dann sagt diese Nachbarin eben, als ich noch in Blachowit, also es ist eine Stadt, soll für die Aussprache, als ich noch in Blachowit arbeitete, das waren Zeiten, sagte sie und schwieg einen Augenblick. Ich wusste, dass sie vor einigen Jahren ihre Arbeit verloren hatte. Blachowit veranstaltete jedes Jahr einen Betriebsausflug. Einmal war Agnieszka, das ist die Nachbarin, war Agnieszka auf Betriebsausflug in Auschwitz gewesen. Es war ein schöner Ausflug. Die Männer tranken im Bus Wodka und die Frauen sangen alle Lieder, die sie kannten. Den ganzen Weg über. Agnieszka wird Auschwitz nie wieder vergessen. Dort war ein Laden, ein kleines Lebensmittelgeschäft, ganz aus Holzziegeln gebaut. Nee, aus Hohlziegeln, sorry. Sie waren die ganze Nacht gefahren und als sie am Morgen ausstiegen, war eben dieser Laden geöffnet. Wie sich herausstellte, hatten sie dort gerade eine Zuteilung Öl bekommen und das war zu einer Zeit, als es nichts, aber auch gar nichts in den Geschäften gab. Und hier verkaufen sie eben Öl und dann geht es so weiter. Deshalb stellten sie sich alle an und jeder kaufte Öl nach Belieben. Sie nahmen an die 10 Flaschen und sie haben sie ihr verkauft. Sie haben nichts gesagt, verlangten keine Rationskarten, zählten nicht ab. Sie hatte dann genug Öl für bestimmt 2 Jahre. Man braucht ja nicht viel Öl für in der Küche. Für Kartoffelpuffer, für Pilze, für Fisch, sonst brät man ja nichts in Öl. Vielleicht hat es sogar für 3 Jahre gereicht, das Öl aus Auschwitz. Mehr hat sie nicht erzählt. Und das finde ich halt so, weißt du, wenn du halt als deutschsprachige Person Auschwitz liest, dann fahren natürlich Bilder hoch. Und hier wird halt so eine Geschichte erzählt. Ja, wir waren in Auschwitz und dann, es war so toll, ich werde es nie vergessen. Ja. Und das Öl und so weiter. Und ich finde, für mich war das so ein Moment, wo ich
so gemerkt, ernüchternd ist es, wirkt es.
Ja, so. Und es zeigt halt so, es gibt halt eine andere Perspektive, die halt auch ihre, also man muss sich ja auch mal vorstellen, was es bedeutet, dass sozusagen deutsche Vernichtungslager mit einem Ort in Polen gleichgesetzt werden. Ja, so. Und hier geht es ja dann wahrscheinlich um Kommunismus, also um die Zeit des Kommunismus und so weiter und so fort. Und das wird halt in eine ganz andere Perspektive gerückt. Und da, finde ich, macht es was auf. Es bricht die eigenen Erwartungen, ohne aber irgendwie...
Ja, ohne das so ein bisschen billig zu machen.
Ja, also oder auch in irgendeiner Art und Weise anzuklagen oder zu sagen, ja, also wir Polen, wir verbinden, wir, also aus Menschen, die in dieser Region leben, wir haben halt danach auch noch, da, weißt du, so, da kann man, das kann man sich alles denken oder es, ja, es macht halt so einen Perspektivwechsel auf, ohne irgendwie das mit der Keule zu machen. Ja, so. Und es verbindet halt diese große Geschichte mit kleinen Geschichten. Ja. Ja, und das ist ja auch ganz oft so in dem Buch, dass sich eigentlich ja die große Geschichte, wenn sie sich überhaupt manifestiert, im Alltag der Leute manifestiert. Ja. Ja, so eben zum Beispiel, dass dann diese diese Deutschen überall auftauchen und also es wird auch total lustig beschrieben, ja, die laufen dann immer durch die Gegend und schauen so ganz melancholisch und so verstohlen versuchen sie dann immer irgendwo so reinzugucken und so weiter und es wird halt so aus dieser anderen Perspektive beschrieben und aber auch natürlich absurd, also sehr komisch. Ja.
Welche von diesen Teilgeschichten mochtest du am liebsten? Weil ich habe zwei, also ich mochte einerseits sehr gerne, das ist wirklich, glaube ich, ein Kapitel, die taucht nicht öfter auf. Und das ist diese Frau, die träumt, von einem Mann träumt und sich dann auf die Suche macht, den zu finden. Das ist relativ am Anfang. Weil das fand ich nämlich recht lustig, weil sich das verwoben hat mit dieser allgemeinen Traum-Thematik, die in dem Buch aufmacht. Also Träume sind ja irgendwie mega wichtig.
Ja.
Aber finde ich, werden
in
auch,
diesem Buch.
Ich finde es auch ein bisschen so, als auf mich hat es ein bisschen gewirkt, als hätte sie sich vorgenommen, dass Träume sehr wichtig sind und dann es nach hinten raus ein bisschen vergessen hat. Also ich finde, hinten raus kommen nicht mehr viel Träume. Am Anfang ist es Traum, 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 Traum. Da ist es auch wirklich so, man kann es nicht, you can't miss it, so ein bisschen. Mm. Aber dann vergisst sie es. Aber Olga Tokarczuk ist ja auch Psychologin, ne? Das merkt man auch. Mm. Aber was ich irgendwie da interessant fand, dass der Traum auch so ein bisschen auf der Stilebene ist, weil ich finde, viele dieser Kapitel oder dieser, wie nennen wir das eigentlich, Fragmente oder könnten auch Träume sein.
Ja,
also, klar. Da weiß man auch nicht, sind natürlich, die jetzt wirklich passiert oder nicht. Ja. Weil zum Beispiel diese, und weil sie auch eben oft so dicht strukturiert sind, wie eben auch, also wenn man jetzt so an Träume denkt, die sind ja sehr dicht strukturiert. Ja. Ich finde, so könnten auch einige dieser Geschichten beschrieben werden. Und ich fand ganz interessant, also relativ am Anfang gibt es einen Absatz, den die Ich-Erzählerin erzählt, der lautet: Dann redeten Martha und ich über alles Mögliche. Über Bobols Hunde, die Invasion von Schwarzschnecken in den Salatbeeten, über Wildkirschsaft. Martha machte nach jedem Satz eine große Pause. Mir blieben die Worte im Halse stecken und ich wandte sie hin und her wie ein Stück heiße Kartoffel. Er lachte über uns, wenn er zufällig unsere Dialoge mitbekam. Er sagte, wir redeten miteinander wie im Schlaf. Manchmal lebte Martha auf, wenn ihr eine Perücke einfiel, die sie vor einigen Dutzend Jahren auf Bestellung gemacht hatte. Dann erwachten ihre Finger und sie führte mir irgendeine besondere Art des Haarflechtens vor oder eine kunstvolle Scheitelkonstruktion. Und das habe ich mir angekreist, ich mir dachte, was heißt es denn, sie reden miteinander wie im Schlaf? Mhm. Also, ob er halt meint, so als würden die beiden schlafen, weil sie so ein bisschen, also komisch miteinander reden, oder halt wie, also, oder als ob er denken würde, er träumt. Also so, oder ihr redet miteinander, wie Leute im Schlaf miteinander reden. So. Also das fand ich irgendwie ganz, es wird natürlich total offen gelassen, aber ich habe mir schon so gedacht, okay, also dieser Traum ist wichtig.
Ja, und lustigerweise, ich habe mir so eine Passage markiert, die passt da total gut dazu, weil sie nämlich auch sehr spät nochmal so ein ganz anderes Deutungsmuster nahelegt, an das man vielleicht gar nicht zugedacht hat. Das ist die Mondfinsternis. Mhm. Und es fängt so an. Ende September, das war eine psychedelische Zeit mit durchsichtigem Frühnebel und langem Abendschatten. Das Gras, das wir im Mai gesät hatten, war gewachsen. Aber es war zu viel geworden, denn wir hatten den besten Augenblick verpasst. Und die männlichen Pflanzen hatten ihre Samen verstreut und dafür gesorgt, dass die weiblichen Pflanzen schwanger wurden. Jetzt musste man die Samen mit der Pinzette aus den ausgetrockneten Spitzen ziehen. Die ganze Kraft der Pflanze ging in diese Samen. Man musste sie lange rauchen, ganze Pfeifen voll. Erst dann merkte man, wie es die Gedanken zerstückelte, sie in Abschweifungen aufspaltete, Bedeutungen zerschnitt, von denen es so viele gab, dass man Angst bekommen konnte. Mhm. Also dann, weißt du, so, du liest es so und dann denkst du so, jetzt weiß ich sowas, einfach bekifft die ganze Zeit. That's the thing.
Irgendwo anders steht ja auch so, wir haben schon irgendwie so ein, also jetzt paraphrasiert, aber so, wir redeten schon so einen Schmarrn, obwohl der Joint noch nicht mal eine Runde gemacht hatte.
Stimmt. Ja.
Wo dann auch, also ich fand auch, das Wort Joint hat einen dann irgendwie überrascht, weil irgendwie fand ich, oft war das Buch oder die Geschichte fast ein bisschen so aus der Zeit gefallen. Man hatte nicht das Gefühl, man ist in den 90ern.
Ja.
Ich hatte eher das Gefühl, ich bin irgendwo in den 70ern.
Ja.
Ja, und dann bin ich auch immer wieder erschrocken, wenn das Internet
kam. Ja, genau, dann dachte man so, hä?
Also das
fand ich, das hat doch, und ich meine, gut, also ich glaube, es ist auch dann nochmal so dieses, man darf halt auch nicht vergessen, 1999 war das Internet so und dann so 10 Minuten später, jetzt kann ich auf Alta Vista etwas suchen.
Ja,
Alta Vista, Kinder, war früher eine Suchmaschine, bevor es Google gab. Es gab nämlich schon das Internet, bevor es Google gab.
Oh mein,
crazy.
Oma erzählt vom Krieg.
Yes.
Ich kannte das tatsächlich nicht.
Me.
Nicht mal ich habe Alta Vista noch mitgekriegt.
Shut up.
Ja, aber wenn man diese Drogenkomponente beachtet, dann macht auch das mit den Pilzen
ja,
wieder
natürlich, of course.
Eine andere
ist so.
Dings.
Ja,
und an einer Stelle steht ja auch mal, also kommt das Wort psychedelisch auch vor. Und ja. Ich finde es schon also so ein bisschen psychedelisch, das ganze Buch.
So wie du vorhin gesagt hast, ja, so, man hat so den Eindruck, zum Beispiel das mit den Träumen, das vergisst sie dann am Schluss und dann kommt halt so ein bisschen was anderes. Ich frage mich halt immer so, ist es wirklich bewusst durchdacht oder ist es schon so ein bisschen halt, hat selber den Überblick verloren über alles, was in diesem Buch passiert.
Aber das war ja genau das, weil du hast ja vorher gesagt, Esther Kinski, die Übersetzerin von Tokarczuk, hat die Jakobsbücher nicht übersetzen wollen. Aber ja nicht, weil es so dick war, sondern sie dann eigentlich gesagt hat, und das finde ich auch schon eine Ansage, dass sie eigentlich die ganze Literatur von Olga Tokarczuk nicht so geil findet.
Ja.
Ne?
Mhm.
Sie hat gesagt, sie hatte keine Lust mehr im Prinzip. Ihr hat, der Stil gefällt ihr nicht, der ist ihr zu wenig anregend. Also im Prinzip den sprachlichen Stil fand sie zu einfach oder zu langweilig.
Mhm.
Und auf der Inhaltsebene fand sie das zu belanglos aneinandergereihte, so eine Art meandrierendes Erzählen, was nirgends hinführt.
Ja.
Also sie hat ja auch gesagt, ja, also ich fand die auch noch nie so geil. Und sie hat ja auch gesagt, Olga Tokarczuk ist ja so eine polnische Schriftstellerin, die vor allem von Polinnen in Deutschland gefeiert wird.
Ja.
Mhm. Und generell, dass es vor allem von Frauen gelesen und gefeiert wird.
Ja.
Wo ich so ein bisschen war, okay, F.U. mit so einem misogynen Scheiß, also ist mit Literatur nichts wert, wenn es nur Frauen
lesen.
Nur Frauen lesen.
Da war und ich dann schon auch noch Polinnen.
Ja,
so ungefähr.
Da war ich schon mal so ein bisschen, okay, spar dir das. Aber vielleicht mal zurück zu dieser Hausmetapher.
Yes, let's do it.
Ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, Haus, Dorf, Welt.
Mhm.
Weil das für mich so ein bisschen die Progression ist, die hier ja auch aufgemacht wird. Also es geht um das Haus. Und dann so ein bisschen weiter hinten im Buch geht es ja um dieses Schloss.
Ja.
Und um eine Familie, die in einem Schloss
eine
wohnt.
Deutsche
eine
Familie?
Deutsche Familie, die so eine adelige Familie ist, die in diesem Schloss wohnt. Und dann nochmal, glaube ich, ein Mitglied dieser Familie hat ja so ein Interesse für Dächer. Das fand ich auch nochmal interessant. Und daraufhin folgt dann auch ein Kapitel. Also erst geht es eben um dieses andere Schloss und dann folgt ein Kapitel, das heißt Mein Schloss.
Mhm.
Was dann wieder in der von der Ich-Erzählerin erzählt wird. Und wo, glaube ich, ein bisschen diese Metapher nochmal aufgedröselt wird oder nochmal eine andere Facette bekommt. Und zwar heißt es da, ich bin auch in einem Schloss geboren. Es war ein Jagdschloss, das zu einer Schule umfunktioniert worden war. Damals sagte man nicht Schloss, sondern nur Gebäude. Dieses Wort assoziierte ich mit Beugeln anstatt mit Bauen und deshalb stellte ich mir mein Zuhause immer als etwas Essbares vor. Wahrscheinlich habe ich es einmal aus Versehen wirklich gegessen, denn jetzt steckt es in mir drin, ein mehrstöckiges Gebäude mitten in mir. Seine Form ist allerdings weder beständig noch berechenbar, denn das Schloss ist lebendig, es verändert sich mit mir. Wir bewohnen einander. Ich bin in ihm und es ist in mir. Manchmal fühle ich mich wie ein Gast darin, manchmal als Besitzerin. Nachts tritt das Schloss deutlicher hervor, es leuchtet grünlich durch die Dunkelheit. Im Sonnenlicht ist es zu grell, deshalb bleibt das Schloss tagsüber unsichtbar, aber ich fühle es in mir. Also das war nochmal dieses Gebäude in mir drin, das fand ich auch irgendwie spannend. Also,
so da hat sie es ja verschluckt direkt. Sie hat es verschluckt.
Ja. Und dann kann sie ja auch ein bisschen wie in so einem, es gibt doch dieses Gedankenschloss oder wie heißt das?
Ja, das ist eine Mnemotechnik, eine Erinnerungstechnik, wie man Sachen auswendig lernen kann.
Genau, und daran hat mich das ein bisschen erinnert, dass sie in sich drin durch ein Haus gehen kann und dann da verschiedene Zimmer entdeckt. Und diese Zimmer werden ja so ein bisschen gleichgesetzt mit verschiedenen Erinnerungen und verschiedenen Lebensphasen. Und dann kann sie ja auch, dann beschreibt sie halt so ein bisschen, wie man durch dieses Haus gehen kann. Dann geht man in das und das Stockwerk, dann kommt eine Halle, dann kommt ein Flur. Und dann irgendwann sagt sie auch, von der Halle aus gelangt man in die Bibliothek zwischen den Hunderten, vielleicht Tausenden von Büchern, die alle in graues Papier eingeschlagen und auf dem Rücken mit einer Nummer versehen sind, steht hier das erste Buch, das ich gelesen habe. Ein schwerer, dicker Band, voll mit dicht gedruckten Buchstaben, parallele Pfade mit Versprechen unzähliger Existenzen und Welten.
Ja.
Und das fand ich irgendwie, also einerseits diese mentale Bibliothek fand ich schon mal irgendwie spannend, die ja jede von uns hat, aber dann halt auch dieses diese Pfade nochmal in den Büchern und die Welten. Also ich glaube schon, Und das ist, glaube ich, das, was uns beide auch, also irgendwie, mir hat es einerseits gefallen, aber auch, es hat mich auch gestört, diese Überfrachtetheit von diesem, dieser, oder dieses Allegorische an diesem Partikularen. Ja. Also offensichtlich wird man darauf hingedrängt, man soll dieses Haus und man soll dieses Dorf irgendwie als Metapher oder als Allegorie für irgendwas Größeres sehen. Ne?
Ja. Und es gibt ja auch diese auch frühneuzeitliche, glaube ich, Metapher oder das Bild vom Buch der Welt. Mhm. Ja, so. Das ist, glaube ich, wirklich so eine ganz zentrale Passage, weil man kann ja natürlich sagen, das ist, da beschreibt sie eigentlich dieses Buch. Buch, ja, so. Und es ist natürlich, die Welt ist ein Buch, aber das Buch ist auch in der Welt und bla bla bla.
Ja, das
so
ist eigentlich ihre Politik,
so, was ja, da ja, beschrieben total. Wird.
Ja. Wollen wir noch über die Kümmernis reden?
Absolut, das weil war das mein ist ja, ja, und das ist ja auch die Verbindung, die ich zumindest so ein bisschen latent hatte, auch zu Argonauts. Ja. Also Kümmernis und Paschalis, ne? Mhm. Die beiden.
Genau.
Ja. Let's hear it.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut, also es ist ja schon auch schwierig, die Geschichte. Also es ist ja nur die heilige Kümmernis, ist ja
die
schon...
Die Quellenlage ist unklar.
Die Quellenlage, hierzu schweigt der Sachverhalt, wie der Jurist oder die Juristin sagen. Also die Kümmernis ist ja eine wirkliche, so eine heilige... Oder?
Ach nee, das ist, ich habe es nämlich, also wenn Google recht hat oder Wikipedia, dann ist es eine fiktive Volksheilige. Also ja, die wurde for real verehrt, aber die gab es nicht.
Ja gut, aber das kann man ja jetzt bei...
Also, willst du etwa sagen, Jesus hat nicht existiert?
Ja eben, also da wollte ich sagen, wo machen wir da jetzt die Unterscheidung?
Naja, so fiktiv also und es nicht? Gibt ja schon historische Klar, Personen, ja. die, also ich glaube, Franz von Assisi hat wirklich gelebt. Okay. So. Aber... In any case, you know yes, what I mean. Yes. Kümmernis.
Aber die, sozusagen die Sage oder der Mythos Kümmernis ist real, den hat sich nicht Olga Tokarczuk ausgedacht.
Ganz genau. Yes.
So, vielleicht können wir das so festhalten.
What is real?
Und zwar war die Kümmernis, bevor sie Kümmernis hieß, einfach eine junge, sehr schöne Frau oder Mädchen erst sogar noch, die auch viele Verehrer hatte und irgendwann wollte ihr Vater sie verheiraten. Sie wollte aber nicht. Und wollte eigentlich lieber ihr Leben, also sie war sehr fromm, sehr, oder? Sehr gläubig und wollte ihr Leben lieber Gott widmen. Und irgendwie wurde Kümmernis dann von Gott, oder? Wurde ein Geschenk gemacht.
Ja.
Und sie hat sich äußerlich verwandelt und zwar in, eigentlich sah sie dann aus wie Jesus.
Genau, also sie hat doch darum gebeten, dass sie so hässlich gemacht werden soll.
Ach so.
Und dann wuchs ihr ein Bart.
Genau, ihr wuchs ein Bart und sie auch sehr lange Haare und sie sah dann eigentlich ein bisschen wie Jesus aus.
Mhm.
Später wird dann diese Geschichte von der Kümmernis wiederentdeckt und zwar von einer anderen jungen Person, die sich ob ihrer Geschlechtssituation nicht so ganz sicher ist. Und zwar ist es der Paschalis, der ein junger Mönch ist und erst dann ja so eine Affäre hat mit einem anderen Mönch, die natürlich nur im Geheimen stattfindet. Und dieser andere, also sein Liebhaber, stirbt dann und dann merkt... der Paschalis eigentlich, dass er, als er mit dem anderen Mönch geschlafen hat, nicht, dass er eigentlich daran genossen hat, dass er sich als Frau angefangen hat zu spüren, so ein bisschen, gell, war das da.
Ja.
Und der möchte dann eigentlich eine Frau werden.
Mhm.
Und
dann sucht er doch Zuflucht in einem Kloster, beziehungsweise eines der Privilegien, das er hatte durch seinen Liebhaber, der, glaube ich, Abt war oder so, ist, er durfte immer einmal in der Woche zum Nonnenkloster gehen und da irgendwas tauschen oder so. Und dann, als er halt tot ist, geht er einmal dahin und dann versteckt er sich da. Und ich glaube, die Äbtissin sagt dann den anderen Mönchen, nee, der kam nie bei uns an oder der ist angekommen. Und dann versteckt sie ihn da und dann gibt sie ihm eben... die Schriften der heiligen Kümmernis und sagt, du musst es jetzt aufschreiben.
Ja, und sie sagt doch auch, also er gesteht ihr doch dann auch, dass er eigentlich als Frau leben möchte oder dass er sich eigentlich als Frau fühlt.
Ah ja, er will gerne bei den
Genau, und dass er möchte bei denen ihm bleiben. Und dann sagt sie, könnte schwierig werden, aber die einzige Möglichkeit, die ich sehe, du schreibst die Geschichte oder du schreibst den Mythos der Kümmernis nieder, trägst es nach Rom.
Ja.
Und dann wird der Papst sozusagen, weil du diese große Tat irgendwie vollbracht hast.
Ja, und weil du halt auch ein Mann bist, weil du ein Gelehrter bist.
Dann wird er dir die Erlaubnis geben, dann wieder in dieses Kloster zurückgeben.
Und dann wird vor allen Dingen die Kümmernis endlich heilig gesprochen.
Das auch. Ja. Aber er selber kriegt dann als Belohnung,
dass
er als Frau leben darf.
Ja.
Und das fand ich irgendwie krass überraschend in dem Buch, warum da jetzt so eine... Gender Identity Story. Also erstes Mal 1999.
Ja.
Also ich habe das mega gefeiert, weil ich fand es einfach interessant und irgendwie so ein guter Twist in dem allen, weil mich hat es auch irgendwie jetzt genervt, wenn ich jetzt noch irgendwie so einen Pilzesucher da durch die Berge hätte begleiten müssen. Es war einfach mal komplett was Neues und so, oh, aha. Und dann auch, dass diese zwei Geschichten eben zusammenspielen.
Ja.
Aber warum das da so rein muss? Also klar, die Kümmernis, das ist wieder dieses, dieser Mythos dieser Region, der da irgendwie herauf beschworen wird, nicht, aber der halt da einfach so eingewebt wird in diese Dorfgeschichte.
Also mich hat diese Geschichte der heiligen Kümmernis sehr stark erinnert. Also es gibt in der feministischen Forschung und also so jemand wie zum Beispiel Julia Kristeva gibt so voll das Fankult um so Mystikerinnen, ja, so Teresa von Avila und so, die ja so diese Schriften hinterlassen haben und wo ja auch so, das sind ja auch eminent erotische Schriften, deswegen waren die natürlich total, sind ja von der katholischen Kirche lange Zeit unterdrückt worden und nicht anerkannt worden und eben nicht verbreitet worden, weil das eben als Sakrileg galt und auch so diese Hingabe an Christus, die als ihre, als Braut Christi und so weiter und so fort und eben, Kristeva zum Beispiel hat so ein ganzes Buch über Teresa von Avila geschrieben, ja, so. Und also da gibt's, glaube ich, so diese eine Komponente und ich habe das dann so ganz stark in diesem Kontext gelesen und dann halt vor diesem Hintergrund auch so dieses nochmal Faszinierende an eben so einer Figur, die diese geschlechtliche Uneindeutigkeit vielleicht hat und dass die halt, wenn ich das richtig verstanden habe aus Wikipedia, das war ja wirklich so ein totaler Kult, der um die gemacht wurde, die wurde dann auch so abgebildet und so und das ist vielleicht, also einerseits indirekt so ein Plädoyer natürlich für so einen, eine Form von Aberglauben oder Mystizismus, der eigentlich durch die katholische Kirche, die ja in Polen nun mal auch sehr krass, glaube ich, auftritt und auch so sehr stark reglementiert und auch natürlich so politisch ganz konservative Werte vertritt und da sozusagen dem nochmal so ein anderes Christentum oder sowas, so ein Mystizismus entgegenzuhalten. So habe ich das gelesen.
Ja, das ist auf jeden Fall so.
Aber für mich war also sozusagen diese Frage der oder diese Thematik der geschlechtlichen Uneindeutigkeit dann eben nicht genug irgendwie motiviert, als dass man da jetzt. Also, ich habe damit nicht mehr anfangen können als das, weißt du, wie ich meine?
Ja, so, aber wie alles, also, Also das ist jetzt ja auch nicht schockierend.
Genau,
Also ist ja offensichtlich das Ganze.
Das überrascht uns ja jetzt
schon. Man legt halt immer sehr, ich finde, man wird schon, also es gibt ja, es sind ja auch sehr leicht, sehr, sehr viele Intertexte auszumachen oder halt Referenzen auf, was sich das Buch bezieht und man kriegt eben gleich so ein Feuerwerk und will sofort loslegen und am Ende wird man immer so ein bisschen vorgeführt, weil man dann nicht so richtig weiterkommt.
Ja.
Und ich finde so eben auch mit der Pauschales/Kümmernisgeschichte.
Ja,
danke. Und ja, ich habe halt auch ein bisschen so gedacht, es geht es so in Richtung, genau, einerseits natürlich Katholizismus, aber auch so in Richtung dieses Patriarchale, was ja auch die polnische Gesellschaft durch diesen Katholizismus und so auch hat, aus dem ja diese Kümmernis, die ist ja auch so ein bisschen schon so eine Heldin, die da halt ausbricht, ja, die so keinen Bock auf Ehe und auf so heteronormative Normen hat, dass ihr ein fucking Bart wächst.
Ja. Da wächst mir doch gleich der Bart, so sehr.
Das ist ja schon auch dieses klassische sozusagen, irgendwie so Heirat abwehren durch sich hässlich machen, was geht ja in die Richtung, ne?
Und ja, beziehungsweise so, sie ist dann quasi in dem Moment, wo man das ablehnt, ist man schon vermännlicht. Also es ist wie so ein buchstäblich Machen eines Stereotypen-Vorurteils gegenüber Frauen, die sich anders verhalten.
Genau, ja, so. Und so. Ja. Und, aber auch irgendwie so geil, also Kümmernis hat halt
quasi
halt durchgespielt, so ein bisschen.
Kümmi! Die ja hier den absolut, auch finde ich, ziemlich geilen Namen hat. Moment. Vilge Fortis oder Ontkomma. Vilge Fortis, wahrscheinlich abgeleitet vom lateinischen Virgo Fortis, starke Jungfrau. And that was her.
Well done.
Na gut.
Ja, sehr gut.
Also, ich glaube, es ist ja schon ein bisschen deutlich geworden, dass wir jetzt vielleicht nicht ganz so elegisch ins Schwärmen kommen, wie bei den letzten beiden Büchern.
Ich glaube aber, wenn wir jetzt das nicht ausgemacht hätten, dass wir darüber sprechen, hätte ich wahrscheinlich vorher auf, tatsächlich hätte ich es nicht zu Ende gelesen.
Ich fand, es wurde zum Ende hin besser, aber oder es gab so ein, in der Mitte, fand ich es dann irgendwann mal.
Aber das voll ist halt, wenn man die ersten 150 Seiten liest, hat man es auch schon verstanden. Also ich war irgendwann enttäuscht. Ich habe die ganze Zeit gehofft, es entwickelt sich noch ein Hauptstrang der Geschichte und das ist nie passiert. Und dann war es halt so klar, dann kann ich noch more of the same mir reinziehen.
Oder halt nicht. Aber nicht, ja.
Genau. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen schade. Mhm. Mhm. Deswegen weiß jetzt nicht, was ich dem für Punkte geben würde. 2,5.
Von 5 Pilzen.
Ja.
Okay.
Mhm. Und du?
Ja, mir ging es, glaube ich, ähnlich. Lustigerweise, ich dachte mir so, also ich dachte mir, das ist überhaupt nicht die Art von Literatur, die ich normalerweise lese. Das ist ein Buch, mit 15 hätte ich das gefeiert.
Ja.
So. Aber insgesamt, also ich würde so ein bisschen, ich würde so ein bisschen mehr geben, ich würde vielleicht so 3, 3,5. Mhm. Aber also auf alle Fälle nicht so abfeiern wie die letzten Bücher.
Ja, als letztes noch den Hinweis, dass es den Podcast jetzt auch auf iTunes und Spotify zum Streamen gibt.
Yes, follow us!
Oh ja, und dass es uns auch, dass ihr uns auch gerne bei Twitter anschreiben könnt, und zwar unter dem Handle @ichlesepodcast, ein Wort, ich lese Podcast. Und für unsere nächste Folge lesen wir einen aktuellen Knaller, und zwar Herkunft von Sascha Stanisic.
Da freuen wir uns schon drauf, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein,
wenn es wieder heißt, ich lese was du auch liest. Ciao!